Willkommen bei Stolz und Ballmann, dem Podcast von und für Herzensmenschen. Dr. Anke Ballmann, Entwicklungspsychologin, und Claudia Stolz, Familientherapeutin, teilen Ein- und Aussichten über Gott und die Welt, die inspirieren und stärken. Fühl dich eingeladen, das Schöne im Leben zu sehen und zu teilen. Shine on!
Hallo, liebe Anke, schön, dich zu hören.
Hallo, liebe Claudia, ich freue mich auch.
Wie geht's dir?
Ah, es geht mir so, es geht so. Also mir geht's ganz gut, aber meiner kleinen Paula geht's nicht so gut. Die hat sich die Daumenkralle abgeknickt. Ich war beim Tierarzt gestern, da hat er die abgezwickt und oh mein Gott. Also ich bin für sowas nicht geschaffen, gell? Ich wollte ja mal Tierärztin werden. Wie gut, dass ich es nicht geworden bin. Ah, und für mich ist es ganz schlimm, dann mussten wir sie natürlich festhalten und dann habe ich noch gefragt von wegen, wie schaut's aus mit Narkose? Und dann sagt der Frau Ballmann, die Spritze ist schlimmer, als wenn ich ihr die jetzt schnell abknipse. Die wurde, Achtung, er hat das Wort rausgerissen verwendet. Es ging aber wirklich, es ging ganz schnell. Paula hat nicht mal gezuckt. Ich schon.
Es war dann mehr so, dass du da in Wallung geraten bist.
Ja, ich kann in solchen Momenten, ich kann dann sehr ruhig bleiben und atme und bleib da äußerlich ruhig und auch innerlich, einfach weil ich weiß, es überträgt sich ja sonst auf die Paula. Aber wenn es dann vorbei ist alles und ich praktisch nicht mehr ruhig sein muss, oh je, dann düdel ich halt um sie rum und oh Paulchen und hier und da und besonders viele Hühnerherzchen und ja. Ja, da bin ich ja sehr empathisch und ja.
Sehr mitfühlend.
Mitfühlend auch, ja. Ich versuche es ihr besser zu machen. Ja. Und ja, ja. Schönes Thema wäre das. Sollen wir über Mitgefühl. Und wir, genau.
Ja, Mitgefühl. Lass uns über Mitgefühl sprechen.
Ja, sprechen wir über Mitgefühl. Also ich fühle gerade sehr mit meinem Hund mit, der liegt gerade vor mir mit verbundener Pfote und kriegt, wie gesagt, momentan ungefähr die dreifache Ration Hühnerherzchen. Das ist Mitgefühl.
Ja. Stimmt, das ist absolut Mitgefühl. Ich würde es genauso machen. Also wenn ich mit Tudels beim Tierarzt bin, wenn da irgendwas gemacht werden muss, ich merke das auch, da gibt es auch gar nicht so einen wahnsinnigen Unterschied, ob ich jetzt meine Kinder mitfühlend begleite beim Arzt oder ob ich den Hund mitfühlend begleite. Und das ist dann auch ein Unterschied, wie der Tierarzt mit dem Hund irgendwas machen kann. Also der Hund spürt ja mein Mitgefühl und der spürt auch meine, also du hast eben gesagt, so du fährst dann runter und du begleitest Paula dadurch, aber leidest eigentlich selber, aber das ist irgendwo anders. In dem Moment bist du präsent und du bist da und bist stark für sie, damit du sie dadurch begleitest.
Genau, ich kann das in dem Moment steuern. Also gestern war es zum Beispiel auch so, das ist ein größeres Tiergesundheitszentrum, wo ich war. Und da gibt es mehrere Tierärzte und da gibt es einen, den mag ich sehr und es gibt einen, den mag ich nicht. Man hat aber nicht wirklich Einfluss darauf, wann man drankommt. Und ich saß da echt im Wartezimmer, hab gebetet und ich so, bitte nicht eher. Also ich will den anderen, ich will den Netten. Wir kamen dann zum Netten und ja, ich kann mich in dem Moment sehr, sehr kontrollieren und runterfahren, eben durch Atmen, weil ich einfach weiß, das würde ja, egal welchen Hund jetzt, die Paula sehr, sehr aufregen. Bei meinem großen Hund ist es nochmal eine ganz andere Nummer. Das ist ohnehin so ein super Empath. Der kriegt Stimmungen wahnsinnig mit. Paula auch, aber die ist ein bisschen, ich würde sagen, entspannter. Da ist es eben für mich und für die Hunde in dem Moment ganz wichtig, dass ich mich gut kontrolliere. Und ich habe mir gestern beim Tierarzt gedacht, du glaubst nicht, wie sehr ich Eltern bewundere. Ich würde das nicht aushalten können. Wenn ein Kind so richtig krank ist, da haben wir gestern schon mal drüber gesprochen, am Telefon. Mit richtig krank meine ich jetzt nicht irgendwie ein grippaler Infekt, sondern so eine richtig schwere Krankheit, wo du nicht weißt, schafft es dein Kind, wo Kinder operiert werden müssen. Ich habe keine Ahnung, wie das Eltern schaffen. Und ich dachte mir, ich könnte ja schon weinen, wenn mein Hund sich die Kralle abbricht. Und jetzt stell dir mal vor, du hast ein Kind und das ist zum Beispiel auf der Kinderonkologie. Ich kenne eine Krankenschwester, deswegen fällt mir Kinderonkologie ein. Wenn die dann erzählt, wie es den Familien geht, wie es den Kindern geht, wie es ihr auch geht, das ist, mein Gott, also ich glaube, ich bewundere niemanden mehr als Eltern, die ihre Kinder durch schwere Krankheiten begleiten.
Ich glaube, man wächst mit seinen Aufgaben. Also ich bin mir sehr sicher, ja, dass du das ganz, ganz fantastisch machen würdest, weil man in der Situation ja dann einfach ist und in der Situation funktioniert. Ich weiß auch, wenn ich meine Kinder, ja, zum Glück hatte ich das nicht so wahnsinnig oft, in den Operationssaal verabschieden musste.
Oh,
und dann
mein
ist ja,
Gott.
Ja, du hast halt bis zu einer bestimmten Tür und dann übergibst du das Kind halt Menschen und ja, wenn dann die Tür zugeht, wirklich bis zu dem Moment, wo man angerufen wird, dass man das Kind jetzt im Aufwachraum ist. Zum Glück sind wir ja heute in Deutschland, das ist auch nicht in allen Ländern so, dass in den Kinderkliniken, also ich habe es nur so erlebt, unfassbar mitfühlend auch mit den Eltern umgegangen wird, dass die Kinder, also dass wirklich möglich gemacht wird, was nur irgendwie möglich zu machen ist, dass das Kind schon, also da fließt schon die Flüssigkeit in die Narkose, da, bis dahin darfst du noch dabei bleiben. Ne? Das war ja früher ganz anders und das ist in vielen anderen Ländern auch anders.
Oh,
oder
das
du
weiß
darfst,
ich ja.
Du darfst in den Operation, du darfst halt in den Aufwachraum, während das Kind noch gar nicht wach ist, sitzt du schon wieder daneben und hast die Hand deines Kindes in der Hand. Und also ich habe das immer als sehr positiv empfunden. Dann wurde ich angerufen und dann wurde gesagt, ne, das Kind wird jetzt in den Aufwachraum geschoben und ich saß dann schon und das Kind war noch gar nicht wieder bei Bewusstsein. Das heißt, dass du wirklich die ganze Zeit dabei bleiben darfst. Das ist ja früher nicht so gewesen und in vielen anderen
ganz
Ländern
anders
ist es auch nicht so.
Ja, das weiß ich sogar von mir noch. Ich habe als ganz junges Kind, wurden mir die Mandeln entfernt und ich kann mich noch an Szenen aus dem Operationssaal erinnern. Oh, die waren grausam mit Festschnallen und so weiter, ganz schlimm.
Oh.
Und ja, und ich weiß noch danach, wurde meinen Eltern wurde verboten, dass sie mich besuchen, weil ich so geweint habe. Und das hat meine Mutter mir im Nachhinein erzählt. Und der Arzt hat gemeint, wenn ich so weinen würde, dann würden die Wunden wieder aufreißen. Sie sollen mich nicht besuchen. Und ich weiß noch, sie hat dann praktisch meiner Bettnachbarin, da durften die Eltern rein, haben meine Eltern Geschenke mitgegeben für mich, dass ich mich nicht ganz so einsam fühle. Und ich weiß noch, als sie mich abgeholt haben, ich sehe noch den Ball. Ich habe einen blauen Ball gekriegt mit so Glitzersteinchen drin. Und ich weiß noch, als sie gesagt haben, dass sie nicht kommen durften, ich war stinksauer. Ich habe mich über diesen Ball überhaupt nicht gefreut, dachte mir nur so, mich könnt ihr nicht kaufen, nicht mit einem Glitzerball. Meine Mutter würde jetzt wieder sagen, da war ich bockig. Und wir wissen ja jetzt alle, Gott sei Dank war ich bockig.
Ja, ja, also ich beneide dich gerade echt um deine Bockigkeit und gut, dass du sie dir erhalten hast.
Ja.
Das wollte ich gar nicht sagen, aber gut, dass du ja wirklich in der Lage warst, da nicht in diese totale Traurigkeit zu gehen. Also ich werde total mitfühlend. Ich werde schon fast mitleidig und da können wir auch mal drüber sprechen, was denn da der Unterschied ist. So, weil wenn ich das jetzt so höre, ein Teil von mir leidet wirklich mit und ein Teil macht mich so mitfühlend, dass ich mich wahrscheinlich total um dich gekümmert hätte in der Klinik, also da, wo es möglich wäre, um möglichst dein Leid irgendwie zu mildern, dir beizustehen, dir zu helfen, dich zu trösten.
Ja.
Ich bin da ganz, ganz... Also mitfühlend,
mitleidig
möchte ich gar nicht sein, ich möchte lieber mitfühlend sein.
Ja, und das Schöne ist, ich kann da mittlerweile mit meinem inneren Kind auch so mitfühlen, weil es ist natürlich super grausam gewesen, ich erinnere mich auch noch dran. Und das ist das Schöne daran, dass ich mich eben erinnere und dass ich da einfach mit mir selber Mitgefühl habe. Und das war eine ganz schwierige Situation und ich denke mir, es ist für die Kinder jetzt einfach so wertvoll, wie du das gerade gesagt hast, dass das nicht mehr passiert. Und ich meine, das ist jetzt über 50 Jahre her. Damals wusste man auch nicht, was passiert mit Kindern, wenn sie sich alleingelassen fühlen. War ja in dem Moment so, ich habe mich ja total verlassen gefühlt. Ich kann mich noch total dran erinnern, als ich mir dachte, super, zu mir kommt niemand und meine Nachbarin kriegt Besuch. Und da hat mir die Mutter der Nachbarin, die hat ihrem Kind Dani Plusane, also mit Werbung, egal, Dani Plusane mitgebracht, Dani weißt Plusane. Du, was ich,
ja, Dani Plusane
und Schoko, ja. Damals gab es nur Schoko und die hat mir dann auch ein Dani Plusane gegeben und so ein Geschenk von meinen Eltern, so einen kleinen Kamm mit so einem Spiegel, so ein Mäppchen. Und ich habe mich total gefreut. Ich dachte mir nur, warum kommen meine Eltern nicht? Warum kommt da die Mama und meine Mama kommt nicht?
Oh mein Gott.
Ja, es war richtig, richtig schlimm. Aber schau, das ist jetzt eine ganz wichtige Geschichte, weil ich habe die durch. Ich kann die mitfühlen, ich kann die sogar analysieren, ich kann mit ihr drüber sprechen. Und wir können jetzt drüber sprechen, was ist denn der Unterschied zwischen Empathie, Mitgefühl, Mitleid? Müssen wir es in so einem Podcast, müssen wir es differenzieren oder können wir es einfach alltagssprachlich lassen?
Ich glaube, dass Empathie schon eine Voraussetzung ist für Mitgefühl. Also ich glaube, ich muss ja erstmal fühlen oder mich da reinversetzen können, was denn der andere fühlt.
Ich muss lesen können, ne? Ich muss Gesichter lesen können, ja.
Oder
ja, richtig.
Würdest du das anders sehen?
Nee, würde ich auch so sagen. Also Empathie, Wissen, das haben wir, glaube ich, auch in einem Podcast schon mal gesagt, ja. Ist nicht angeboren. Wir haben die Möglichkeiten, empathisch zu sein, aber wir müssen das lernen. Wir lernen das in unseren ersten Lebensjahren. Ich konnte das schon, als ich im Krankenhaus war. Ich konnte schon empathisch sein. Also man hat es mich gelehrt.
Du, ich meine, im Grunde genommen ist ja kein aktives Beibringen, sondern ein Mensch geht auf das ein, was wir fühlen.
Genau.
Und dann sehen wir in diesem Menschen, dass er uns durch unseren Schmerz, durch das, was wir fühlen, begleitet. Und das,
genau.
Also Empathiefähigkeit haben wir, weil wir Spiegelneuronen im Kopf haben.
Und weil wir soziale Wesen sind, weil wir einfach auf ein Miteinander angelegt sind. Deswegen ist ja auch Einsamkeit so schwer für uns.
Diese Spiegelneuronen müssen aber aktiviert werden. Das werden die nicht automatisch. Und wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo sitze und ich empfinde etwas und mir hilft keiner dadurch. Also es contained keiner für mich, wenn wir mal in die Analytikersprache gehen würden.
Ja.
Es ist also keiner da, dem ich das übergeben kann, der diese Gefühle für mich übersetzt. Dann werden diese Spiegelneuronen einfach nicht aktiv.
Genau.
Ich meine, man kann sowas auch nachlernen, aber es ist immer mühsamer, etwas nachzulernen. Das weiß jeder, der... Aber ich meine, es sind ja gar nicht so wahnsinnig viele, die irgendetwas gelernt haben, was man schon als Kind hätte lernen können. In meinem Fall zum Beispiel Skifahren. Mhm. Also ich glaube, alle Kinder, die schon auf Skiern gestanden sind, ja, dann kann man das einfach. Oder Fahrradfahren. Also wenn jemand mit 30 Fahrradfahren lernt, das ist was ganz anderes, als wenn du es als Kind halt so by the way mitgekriegt hast. Und so ist es auch mit dieser Empathiefähigkeit. Es wäre
du lernst
gut, du hast jemanden als Gegenüber in deiner frühen Kindheit.
Ja, und du lernst es ja auch einfach schneller als Kind. Also beim Skifahren ist es ja so, da wenn ja die Kinder ohne Stöcke, ohne alles einfach auf Ski gestellt, dann fahren die. Die haben ja auch relativ wenig Angst. Und als Erwachsener bremst dich ja dann auch ein Stück weit die Angst von wegen, oh, was alles passieren könnte. Das überlegst du dir als Kind einfach nicht, dass du dir auch irgendwie die Knochen brechen könntest. Das war ganz spannend, weil, wenn wir bei dem Krankenhausbeispiel bleiben, die Mutter meiner Bettnachbarin, die hatte Mitgefühl mit mir. Die hat gesehen, von wegen, da ist ein kleines Kind, die leidet ganz wahnsinnig, weil ihre Eltern nicht kommen. Nur, die wusste ja auch, warum meine Eltern nicht kommen. Also es war ja im Prinzip zu meinem Schutz. Damals dachte man halt noch, von wegen, wenn das Kind jetzt weint, platzt die Wunde auf, keine Ahnung, was da aufgeplatzt wäre. Ich glaube, beim Manteln wird nichts genäht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, haben die meinen Hals? Da wird nichts genäht.
Das muss heilen.
Genau, und die dachten halt vielleicht, was weiß ich, da ist dann irgendwie, keine Ahnung, ein Schorf drüber und durch die Anstrengung, die werden ihre Gründe gehabt haben. Heute wird es, glaube ich, anders gemacht. Und auch jetzt wieder, es geht nicht darum, dass da Fehler gemacht wurden. Es geht darum, auch damals haben es alle nur gut gemeint. Sie wussten es nicht anders. Jetzt wissen wir es anders. Und heute, glaube ich, würde kein junges Kind allein im Krankenhaus sein. wie du sagst, in Deutschland zumindest nicht.
Nee,
und heute wissen wir eben auch, was passiert, wenn Kinder alleine sind und dass das eben nicht besonders mitfühlend ist, wenn man sie dann alleine lässt und alleine leiden lässt.
Eine Errungenschaft der Bindungsforschung, da sind wir ja sehr glücklich drüber, dass zumindest auf dem Gebiet die Bindungsforschung sich durchgesetzt hat und dass das da nicht mehr gehandhabt wird. Dass Kinder halt alleine irgendwo hingeschickt werden für 6 Wochen an die Nordsee, wenn sie Atemwegsprobleme haben oder alleine im Gipsbett liegen müssen über Wochen, wenn sie Hüftprobleme haben oder und die Eltern wirklich nur am Fenster. Ich meine, das ist eine Generation, beziehungsweise vor 2 Generationen war das noch total üblich. Also unsere Kindheit war das noch total üblich, dass Kinder alleine auch für ein halbes Jahr im Krankenhaus im Gipsbett lagen, weil sie Hüftprobleme hatten. Und die Eltern…
Kenne ich auch jemanden sehr gut. Ganz
und
allein im Krankenhaus
auch. Und was das halt auch für die mit der Psyche macht fürs ganze Leben.
Ja.
Ja.
Ja, und genau das ist es. Das macht einfach was fürs ganze Leben. Und jetzt wissen wir das. Und jetzt könnten wir, und tun das ja zum Teil auch, gehen wir mit Kindern anders um. Wir geben Kindern die Möglichkeit, Empathie zu lernen, indem wir ihre Gefühle spiegeln, indem wir sie ernst nehmen, indem wir ihnen auch im nächsten Schritt dann zeigen, wie wichtig es ist, dass sie mit anderen Menschen und anderen Wesen, Tieren ja auch mitfühlen. Das sind ja genau diese Aussagen von wegen, schau mal, das tut dem weh, wenn du das und das und das machst. Aber das funktioniert natürlich noch nicht, bevor Kinder empathisch sind. Und es funktioniert nicht, wenn sie ganz, ganz klein sind, weil sie sich da einfach völlig durch uns spiegeln. Du sagst es so schön mit Containern eben. Ich habe mir gestern ein Buch gekauft. Hab's schon fast durch. Das Buch heißt, und es ist so spannend, weil es ist genau das Thema, das wir jetzt haben. Es fällt mir jetzt gerade siedend heiß ein, dass es genau damit zusammenhängt. Ich weiß nicht mal, wie man den Namen richtig ausspricht. Der heißt Boris wahrscheinlich Tschirulnik, bin mir aber nicht sicher. Der Titel heißt Die mit den Wölfen heulen. Es geht drum, Untertitel, warum Menschen der totalitären Versuchung so schwer widerstehen können. Und er selbst untersucht ganz, ganz viel Resilienz. Er ist Psychiater. Er ist, was ist denn der noch alles? Der hat irgendwie ganz viel, ist auf jeden Fall ein Shoah-Überlebender. Und der schaut sich an, wie Menschen im Prinzip ticken, funktionieren. Psychologe ist er, glaube ich, auch der Psychiater. Und es ist so spannend, weil der war alleine und er hat dann Freundschaften mit Tieren geschlossen. Und er hat alles irgendwie hingekriegt, aber er erklärt in dem Buch von wegen, wie grausam es ist, wenn eben zu wenig Mitgefühl da ist, wahlweise wie wichtig es ist, dass wir mitfühlen. Und dass im Prinzip, ich habe es heute Morgen schon mal gepostet in unserer Shiny-Gruppe, dass wir kriegen inneren und äußeren Frieden, werden wir nur kriegen, wenn wir mitfühlend sind. Und zwar nicht nur mit uns selbst, sondern auch mit anderen Menschen, mit anderen, mit Tieren, mit Pflanzen, mit der Erde. Es gibt nur den einen Weg.
Sehr spannend. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wir, also es gibt Psychiater, Psychologen, unter anderem einen Bindungsforscher, Professor Karl-Heinz Brisch, der ist ja vielen ein Begriff, der ja sagt, dass die Empathiefähigkeit von Kindern immer weiter abnimmt und dass es so ist, dass es mittlerweile besorgniserregend ist, wie wenig Empathie halt Kinder in der Grundschule zeigen. Also dass schon in der Grundschule es total auffällig ist, wie wenig Empathiefähigkeit Kinder haben. Mhm. Und man sagt ja, also dass diese Fähigkeit, Empathie zu finden und zu empfinden und dann auch später Mitgefühl zu haben, entsteht, wenn Kinder erleben, wie Bezugspersonen quasi Gefühle dekodieren, also eigene Gefühle, die ich habe. Das heißt, ich brauche einen Menschen, der den Tag über und nicht nur an Randzeiten morgens, abends, sondern den kompletten Tag über meine Gefühle begleitet, die mitreagieren, die empathisch mitreagieren, damit meine Spiegelneuronen als kleiner Mensch, 1, 2, 3 Jahre alt, damit das angeknipst werden kann. Und das ist gerade in den ersten 3 Jahren so wichtig. Und ich meine,
wir kommen,
ich glaub,
immer
jeder
wieder
weiß,
auf
wo
dieses
ich jetzt
Thema,
wieder hinkomme.
Gell?
Ja, und dann
Wir
springt
kommen
bei mir
nicht
auch
drum
das
rum.
Mitgefühl
es
an.
Ja, es ist immer wieder dasselbe Thema. Und wir kommen, und wenn ich mir jetzt überlege, dass eigene Gefühle wahrnehmen natürlich mit der eigenen Kindheit wieder zu tun hat, und wenn wir jetzt überlegen, wie viele Menschen in ihren eigenen Kindheiten traumatisiert wurden und wie viele Menschen, die traumatisiert wurden, diese Traumata aber nicht aufgearbeitet, ich hasse dieses Wort, aber mir fällt kein anderes ein, eben nicht aufgearbeitet haben. Und dann haben diese Menschen wieder, Kinder können ihre eigenen Gefühle ja nicht mal wahrnehmen und sollen dann den Kindern Gefühle spiegeln. Wie soll denn das funktionieren? Wir sind wieder beim Thema, da kriege ich wieder Puls. Man könnte es so leicht testen. Es gibt einfach mehrere Tests. Das ist eine Sache von einer Viertelstunde, wenn überhaupt, wo ich checken kann, ist jemand traumatisiert? Wenn ja, wie stark?
Jetzt gehen wir mal dahin, und jetzt ein kurzer Exkurs. Wir gehen gleich wieder zu Mitgefühl, obwohl ich gerade auch sehr Mitgefühl bin.
Mach den langen Exkurs, weil wir kommen ja sowieso immer wieder auf dasselbe Thema.
Ich würd gern, eben, jetzt haben wir die Situation, dass wir sehr angespannte Menschen vielleicht in einem System haben, das vor Überforderung strotzt und man nicht die Möglichkeiten hat, ein Kind wirklich adäquat zu begleiten. Also wenn ich mir vorstelle, mit sehr vielen, sehr kleinen Kindern irgendwie alleine zu sein, kann ich gar nicht auf jedes Kind eingehen. Das geht gar nicht. Ich habe ja hier zwei Kinder, so, und beide hatten heute Situationen, mehrere im Laufe des Vormittages, so, wo ich die Kinder durchbegleitet habe. Das ist sehr zeitintensiv. Und wenn dann eins auf meinem Schoß saß, kam das andere auch. Das waren stressige Situationen, die von mir begleitet werden mussten. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe aber diese Kapazität nicht, dann sind ja auch Kinder, weil Kinder sind ja so herrlich anpassungsfähig, die hören ja auch auf, das einzufordern. Die kommen ja schon gar nicht mehr an, wenn sie mitbekommen haben, ah, so läuft der Hase hier, dann hören die ja auch auf damit. Das heißt, es wird ja gar nicht mehr durchbegleitet und die machen es irgendwie rudimentär mit sich aus. Die kommen dann zwar auch wieder ins Spiel, aber es hat keiner dem Kind geholfen, zu dekodieren, was in ihm gerade vor sich gegangen ist, damit es überhaupt versteht. Ja, aber es passt doch
dann,
ne?
Dann ist, ja gut, aber es sind schöne, ruhige Kinder.
Ja, und die
stören nicht mehr.
Ja, aber wenn ich dann nehme, was Professor Brisch sagt, und ich weiß halt auch, dass der ist ja auch einer von denen, der sagt, maximal wirklich in der absoluten Interaktion drei Kinder mit einer Bezugsperson in der Betreuung, und zwar kontinuierlich. Und davon dürfen wir nicht abweichen. Ne, so, das ist ja auch einer der das ganz klar schon seit mittlerweile Jahrzehnten propagiert, dass es anders nicht sein darf, weil wir sonst ein Problem kriegen, wo ja auch mittlerweile die Wissenschaft deutlich darauf hinweist. Aber jetzt gehen wir mal nochmal zum Mitgefühl. Oder Mitgefühl und Mitleid. Also es ist ja schon ein Unterschied, ob ich jetzt mitleide und mich quasi heulend daneben setze, oder ob ich mitfühle und dem anderen das die Möglichkeit gebe, ja auch wie so ein Fels in der Brandung zu sein.
Ja, ich denke, dass Mitleid eine Form von Mitgefühl in dem Moment auch ist. Nur wenn ich Mitgefühl habe, versuche ich ja auch dem anderen zu helfen.
Ja.
Also wenn ich mich in jemanden hineinversetze, wenn ich praktisch fühle, was ein anderer fühlt, dann kann das sein, dass ich eher so im Mitleid mit einem anderen versinke.
Genau.
Und das war, nehme ich mal meinen Hund gestern. Natürlich habe ich Mitgefühl, aber ich leide nicht mit. Mal mir reißt man die Kralle gerade nicht raus.
Ja. Und dadurch kannst du ja auch deinem Hund zur Seite stehen und helfen.
Ganz genau.
Stell dir mal vor, du würdest jetzt so leiden, dass quasi eine andere Arzthelferin sich um dich kümmern muss, weil du im Empfang sitzt und völlig fertig mit den Nerven bist.
Ja, ich kann mich auch an eine Szene erinnern, da hatten wir unseren ersten Hund, das ist jetzt schon über 11 Jahre her, der Große, und da gab es so einen, also das ist ein Tierschutzhund, und Hunde aus dem Tierschutz müssen immer kastriert werden. Da kann man jetzt auch drüber diskutieren. Auf jeden Fall habe ich alleine entschieden, der kriegt so einen Kastrationschip. Das Ding ist so groß wie ein Reiskorn und wird mit einer sehr dicken Nadel in den Hund reingeschoben. Und als ich die Nadel gesehen habe, hat mir die Tierarzthelferin einen Stuhl angeboten. Ich weiß nicht, welche Gesichtsfarbe ich hatte. Ich dachte mir nur so, oh, in den kleinen Hund muss so eine große Nadel. Der Hund war nicht mehr sehr klein, aber die Nadel war sehr groß. Und da glaube ich, das war eher so die Variante mit Leid. Und es ist ja auch wieder der Grund, wo ich mir denke, so, oh, diese ganzen armen Eltern, die auch zuschauen müssen, wenn ihre Kinder Spritzen kriegen oder zum Zahnarzt, wenn die Kinder so Angst haben. Der Jerry hatte damals nicht mal großartig Angst, der wusste ja gar nicht, was ihm passiert, aber ich habe die Nadel gesehen.
Ja, und, Wahnsinn.
Ja, und ich denke, es wäre, wenn wir jetzt Kinder anschauen, von den Tieren weggehen. Ah, übrigens, ich habe ja immer so Thema, ne, von wegen Kinder und Tiere vergleichen. Dieser Mensch, von dem ich das Buch gerade lese, der vergleicht die ganze Zeit Menschen mit Tieren. Und ich sage nur, Harlow hat auch seine Affenversuche gemacht. Und von den Affenversuchen ist man dann zu den Menschen gekommen. Also ich bin gar nicht so daneben, wenn ich mir immer so die Impulse aus dem Tierreich hole. Kleiner Exkurs. Jetzt kommen wir mal wieder zurück zu Mitleid, Mitgefühl. Ja. Stelle ich mir gerade vor, du bist mit vielen Kindern. Ich meine, wir haben halt einfach die Situation, dass wir nicht einen Personalschlüssel haben, den man gut vertreten kann. Haben wir einfach nicht. Ja. Und wenn ich jetzt in den Norden des Landes gucke, da habe ich neulich, wo habe ich das gelesen? Ich weiß gar nicht mehr. Da werden jetzt, die haben jetzt zu wenig Kinder in den Einrichtungen und da, das habe ich auch selber schon erlebt, als ich eine Fortbildung dort gemacht habe. Da gibt's jetzt Kündigungen, wo ich mir denke, nee, die haben keinen Fachkräftemangel, die haben jetzt gerade Kindermangel. Und da wird aber der Fachkräfteschlüssel, es wäre jetzt ganz leicht, den zu erhöhen, weil die Fachkräfte sind ja da. Nein, sie werden gekündigt. Und jetzt jeder, der jetzt zuhört, weiß jetzt, um was es geht. Hier geht's um Geld und um sonst gar nichts. Und da sind wir wieder beim Thema vom letzten Mal, was sind uns Kinder wert?
Kinder sind nicht am Kapitalstock.
Nein, Kinder sind nicht am Kapitalstock, so ist es. Mhm. Da können wir uns jetzt nochmal drüber aufregen. Ich reg mich da auch gern ein paar Jahre drüber auf.
Ja, hoffentlich ändert sich mal was.
Ich glaube immer noch, dass es sich ändert. Weil ich glaube, wir kriegen doch gerade die Quittung für das, was wir getan haben.
Ja.
Ich muss doch nur einmal Nachrichten gucken, wo ich mir denke, wir reden heute über Mitgefühl.
Ja.
Und wenn ich zu wenig Mitgefühl habe oder kein Mitgefühl, dann treffe ich Entscheidungen, die sind einfach grausam.
Weißt du, was ich früher, also ich glaube, ich habe das mit dem Mitgefühl immer schon ganz gut drauf gehabt. Das war für mich aber auch eine wichtige Kompetenz, um innerhalb des Gefüges, in dem ich aufgewachsen bin, mich sicher bewegen zu können. Mhm. Also irgendwas scheint ja auch gut gelaufen zu sein bei mir in der Kindheit. Ich glaube schon, dass ich ein sehr empathischer und sehr mitfühlender Mensch bin.
Das bist du. Ich möchte das an dieser Stelle gern bestätigen. In deiner Kindheit muss sehr, sehr viel, sehr, sehr gut gelaufen sein, weil du ein ganz mitfühlender, empathischer, wundervoller Mensch bist.
Also da auch mal gesagt, das erlebe ich wirklich so bei mir, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man wenigstens ein paar Menschen hat oder vielleicht auch nur diesen einen Menschen.
Einer reicht, wirklich, das wissen wir auch.
Ja. Und das muss ich glaube, also ich weiß, wer das bei mir war. Und also ich glaube, dieser Mensch hat es echt rausgerissen. Da gab es auch eine Kontinuität, zwar nicht jeden Tag, aber eine wirkliche Kontinuität. Und der, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, war, dass ich auch gelernt habe, mich sehr, sehr gut einzufühlen in das, was Menschen gerade so denken und fühlen und wie die wohl gleich handeln könnten. Mhm. Also das brauchte ich, um so mich gut zu navigieren durch die Launen meiner Umgebung, um das mal so zu sagen.
Als Schutz, ne? Das wissen wir mittlerweile auch.
Dann habe ich eine ganze Weile lang gedacht, okay, das funktioniert immer so und habe es etwas übertrieben mit dem Mitgefühl und habe dann lernen müssen, auch ein Selbstmitgefühl zu entwickeln. Also ein Mitgefühl mit mir.
Ja. Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn ich mir diese Krankenhausgeschichte von mir anschaue, das wäre der perfekte Stoff für ein richtig schönes Trauma. Ja. Und vielleicht war es das auch mal. Nur das ist es nicht mehr. Weil ich fühle da mit mir mit, wie schlimm das für mich als Kind war. Und dadurch, dass praktisch diese Geschichte erzählt werden kann und ich die ja auch oft erzähle, ist das ganze Ding praktisch, hat es so ein, ist es in den Lebensfluss integriert. Und das ist dir sehr gut gelungen durch viele Jahre. Und es ist mir sehr gut gelungen durch viele Jahre. Und jetzt begleiten wir Menschen dabei, wenn sie ihre Geschichten erzählen.
Ja, genau. Ja, Punkt.
Punkt.
Das hast du wirklich gut zusammengefasst jetzt. Und ich,
Kalender.
Ja, genau. Ich schreibe es mir gleich auf beim Schneiden. Ich habe, ja, das ist ja ein richtig langer Kalenderspruch jetzt, aber ich merke das ja wirklich in der Arbeit.
Wir machen ein Kalenderbuch.
Ja, auf jeden Fall. Mit 365 Sprüche brauchen wir ja. Darf ja an einer Seite auch mal ein bisschen länger sein. Und die letzten paar Male habe ich gar nicht so viele notiert. Also da immer gerne hinweisen. Ich merke das ja, wenn ich mit Menschen arbeite. Und das merken wir auch in unseren Shine-On-Seminaren, wenn wir zusammenarbeiten, wie viel es manchmal braucht, bis so diese Dinge so purzeln, bis so die Ahas kommen. Und das finde ich immer so unfassbar wertvoll, weil man dann fast sehen kann, wie dann wie so Puzzlestücke zusammenfinden.
Ganz genau.
Oder wie so eine Brille auf einmal geputzt wird. Wir haben ja auch wunderschöne Brillenputztücher. Also,
ja, ne? Die sind neu. Das haben wir noch gar nicht erzählt. Wir haben jetzt Merch. Wir haben Brillenputztücher und wir haben Streichhölzer. Steht überall Shine On drauf. Schwarz, gelb, so schön.
Mein Mann putzt jetzt auch jeden Morgen seine Brille mit Shine On. Und sagt dann und singt dazu, Shine On. Das ist jetzt unser Morgenritual hier geworden. Ich habe heute Morgen so gelacht, weil ich dachte, oh mein Gott, wie schön. Weil er dann reinkam, Brille putzend und Shine On sang.
Okay, ich weiß, was ich heute noch versuche, meinem zu erklären.
Leg es einfach hin. Also bei ihm braucht sich gar nichts zu erklären. Er ist direkt mitgefühlt und ist da empathisch mit eingestiegen.
Oh, ist das schön. Ist das schön.
Ja, doch, das war wirklich sehr nett. Genau, aber zurück zum Selbstmitgefühl.
Naja, ich glaube, dass wir nur über ein Selbstmitgefühl auch mit anderen haben können, weil sonst hört es ja irgendwann, wird es ja sonst zur Selbstaufgabe.
Ja, genau.
Und Selbstmitgefühl, du würdest es wahrscheinlich jetzt als Selbstliebe bezeichnen. Und da eben auch hinzuschauen von wegen, was brauche ich und auf was kann ich, Achtung, ich erweitere das mal, auf was kann ich auch gerade verzichten. Ich glaube, wenn ich jetzt an Eltern denke, die zum Beispiel ihre Kinder gerade in schwierigen Situationen begleiten, die wissen sehr wahrscheinlich auch, was sie brauchen, wenn sie Selbstmitgefühl haben, nur sie können sich's in manchen Situationen vielleicht einfach auch nicht geben, weil das ist auch eine Frage von Prioritätensetzung. Und ich denke mal, bei einem kranken Kind hat das kranke Kind immer Priorität. Wenn ich jetzt an die ganzen Kitas denke, an Menschen, die in Kitas arbeiten mit Personalschlüssel, wir hatten es ja gerade, was brauchen die denn? Was brauchen die, damit sie in diesen Bedingungen, wie sie gerade sind, das ist ja auch mein Thema immer in den ganzen Büchern, was hilft mir das ganze Wissen, wenn ich morgen in die Kita gehe und da sind halt einfach viel zu viele Kinder, und ich kann nicht mit jedem Einzelnen mitgehen. Ich muss aber dann zumindest mich im Griff haben.
Ja,
und genau. Muss dafür sorgen, dass ich in, ja, ich mag diesen Spruch nicht, aber er trifft es halt schon auch, dass ich in meiner Mitte bleibe. Und dazu brauche ich auch Selbstmitgefühl. Und ich kann aber dieses Selbstmitgefühl sehr wahrscheinlich nicht während der Arbeitszeit ausleben, weil da gibt's einfach andere Dinge. Also sprich die Kinder, um die ich mich kümmern muss. Also ist es umso wichtiger, dass ich ein Leben führe, das mir entspricht, in dem es mir gut geht und wo ich eben dann vielleicht nach Feierabend mich dementsprechend gut um mich kümmere und mit mir Mitgefühl habe, indem ich mich auch toll finde, was ich leiste und was ich nicht leisten kann oder nicht mehr leisten will. Es gibt ja auch viele Menschen, die eben nicht mehr in dem Beruf arbeiten, weil sie sich dafür entscheiden, dass sie sich das nicht mehr zumuten möchten und oder können.
Ja, und das ist ja, dem setzt ja voraus, dass ich ein Gefühl für mich habe. So wie ich jetzt, wenn du zu mir sagst, also du würdest jetzt irgendwas machen und du bist meine Freundin und du machst etwas und ich bekomme halt mit, dass es dir nicht gut tut, dass es dir immer irgendwie schlechter damit geht, dann wäre ich sehr schnell im Mitgefühl und würde versuchen, dich darauf aufmerksam zu machen und würde ja versuchen, mit dir da auch in eine Reflexion zu gehen. Und wenn ich, das muss ich ja für mich auch schaffen. Also wenn ich merke, dass ich irgendetwas tue, was, das sage ich ja immer gerne, nicht liebevoll ist, dass ich da in so eine, dass ich da merke, da ist etwas, was mir nicht gut tut und dass ich da nicht in die Verurteilung gehe, was wir ja auch früh gelernt haben, weil funktionieren, brav sein, sich nicht beschweren, immer alles recht machen, das haben wir ja gelernt, also zumindest die meisten von uns. So, und da gütig mit uns zu sein und auch fehlerfreundlich und auch mit diesen in Anführungsstrichen Fehlern wirklich so umzugehen, dass ich sie mir anschaue und dass ich gucke, was kann ich wirklich verändern? Also, dass ich das reflektiere und dass ich dann auch was verändere. Das kann nicht immer von jetzt auf gleich und sofort passieren, aber dass ich offen bin dafür. Ich glaube, das ist so das Ausschlaggebende beim Selbstmitgefühl, dass wir uns selbst irgendwie die gleiche Güte also zukommen lassen, wie wir das für einen guten Freund oder eine gute Freundin machen würden.
Ja, das ist ja auch oft so ein Tipp, den wir dann geben, ne? Von wegen, wenn jemand mit sich nicht so freundlich umgeht, kann man ja, oder auch mit sich, also die inneren Dialoge auch nicht besonders freundlich sind, kann man ja auch sagen, stell dir mal vor, du bist deine Freundin und du sprichst jetzt praktisch mit deiner Freundin, dann würdest du so nicht sprechen. Und ich glaube, wir brauchen für diese Arbeit, also Thema mit Selbstmitgefühl, brauchen wir schon eine gewisse Offenheit. Und wenn es nur die Offenheit ist, dass man sich das selbst auch gönnen darf, sich selbst auch die Fehler zuzugestehen. Du hast es gerade gesagt, eine Fehlerfreundlichkeit sich selbst gegenüber. Ja. Und da merke ich schon auch, wenn wir zusammenarbeiten mit den Menschen, mit denen wir arbeiten, dass Menschen oft sich selbst gegenüber wesentlich härter sind als anderen gegenüber. Und auch sehr, sehr unfreundlich. Also auch da, also da bin ich mittendrin dabei. Also nicht mehr, aber ich habe das ganz, ganz lange, war ich, also meine härteste Kritikerin.
Müssen wir nur mal zuhören, wie schnell, also wirklich was so im stillen Geist, was wir so zu uns selber sagen.
Genau.
Ich glaube, so etwas würden wir niemals zu jemandem sagen. Ich meine, uns gegenüber haben wir ja auch keine Scham.
Genau.
Ne, so, da ist ja auch diese Grenze nicht. Also ich kann ja sofort beurteilen, wie ich reagieren werde. Also ich muss ja mir nichts vorspielen, also mir selber. Und gleichzeitig tue ich es ständig. Also es ist so, so auch so paradox. Und zu anderen schaffe ich es meistens eigentlich, ja, doch wirklich meistens freundlich zu sein, egal was sie mir entgegenbringen, aber zu mir selber. Also wenn ich manchmal so ein Band mitlaufen lassen würde, was ich mir unbewusst selber sage, da ist so, oh, schon wieder, du bist halt einfach zu blöd dafür und kriegst eh nicht auf die Reihe, vergiss es doch sofort und ja, was glaubst du eigentlich, wer du bist und oh, dieses ganze Dingensbummens, was man so oft auch gehört hat vielleicht, spult sich dann ab.
Das geht ruckzuck, aber es geht genauso ruckzuck, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist ja das Thema, was wir in den Seminaren auch machen. Du musst es dir bewusst machen und in dem Moment einfach mit dir selber, großes Wort, Achtsamkeit. Und in dem Moment, wo du selbst achtsam bist, fällt es dir auf. Wir hatten neulich mal das Thema, das habe ich auch in einem Podcast gesagt, dieses, ich gehe noch schnell aufs Klo, also diese inneren Antreiber. Ich würde ja zu dir nie sagen, geh jetzt mal schnell aufs Klo. Natürlich nicht. Und nur, wir dürfen ja auch da mit uns auch selbst Geduld haben. Es dauert ein bisschen, bis man das umlernt, aber man kann das umlernen. Und man kann das wirklich, wir lernen natürlich nicht mehr so schnell wie Kinder, aber wir lernen durchaus ein ganzes Leben lang. Und Wenn wir feststellen, dass wir mit uns selbst nicht freundlich umgehen, dann haben wir jeden Moment die Chance, das zu verändern. Und es dauert eine Weile, aber es funktioniert. Ich meine, wir beide sind doch der beste Beweis dafür, dass es funktioniert.
Ja, allerdings. Und immer wieder. Und wir müssen uns das ja auch immer wieder bewusst machen.
Ja, natürlich.
Also, ich weiß,
aber immer
ich
seltener. Aber es geht dann schon.
Seltener,
also ich
genau.
finde schon, dass sich ja. das auch verselbstständigt.
Ja.
Also,
ja.
Ich merke das. Ich sage ja. immer noch, gelegentlich mal treibe ich mich gut an.
Ja.
Nur ich merke es in dem Moment. Ich hatte heute schon so einen Moment, wo ich mir dachte, boah, das ist mal alles. Ich habe so drei Sachen parallel gemacht. Ich weiß, wir wissen alle, Multitasking funktioniert nicht wirklich. Das ist eine ganz große Lüge. Und dann dachte ich mir in dem Moment von wegen, da habe ich schon gemerkt, wie hochkoch. Da dachte ich mir, so und stopp. Und jetzt das und das und das und das ist unwichtig, mache ich gar nicht.
Also, ja, sehr gut.
Ja.
Dass man das auch merkt, also im Grunde genommen ist ja der Impuls oder in dem Moment, wenn man etwas macht, hat man auch die Möglichkeit, es zu merken.
Mhm.
Aber wir sehen ja oft den Wald vor lauter Bäumen nicht. Also ich komme mir manchmal so vor, als wäre es wie so vernebelt, als ob einer irgendwie so Rauchbomben geschmissen hätte und ich nicht so mehr den richtigen Weg daraus finde und so rumirre. Früher hatte ich das ganz oft, da habe ich das Gefühl gehabt, ich bin wie so ferngesteuert und habe mich immer, also meine Gedanken kreisten um gewisse Themen und ich kam überhaupt nicht raus aus der Nummer. Früher war wirklich ein ganz großer Wunsch von mir, das nicht mehr zu haben. Ist wirklich selber der Steuermann zu sein. Und heute kann ich sagen, dass ich das, wo du gerade sagtest, immer öfter in den meisten Fällen meines Lebens bin. Und dann, wenn ich es nicht bin, merke ich es und dann ist es auch okay. Also ich verurteile mich auch nicht immer sofort für alles. Also auch so eine gewisse Fehlerfreundlichkeit. Ne? Also
ja.
Dass man nicht immer sagt, oh, das habe ich jetzt falsch gemacht und jetzt bin ich nicht gut, sondern sagt, okay, Fehler sind dafür da, um gemacht zu werden. Aber wir sollten auch etwas draus lernen. Wir sollten nicht einen Fehler irgendwie 30 Jahre lang machen und uns jedes Mal darüber ärgern, weil das ergibt einfach keinen Sinn.
Genau so ist es. Und das, was du gerade beschrieben hast, ist ja nichts schönes neues Wort dafür, klassisches Overthinking. Du drehst dich im Kreis, du hast diese Gedankenspirale, du kommst aus dem Grübeln nicht raus, du denkst an tausend Sachen, also die ganze Zeit tobt's in dir. Wäre auch eine Traumafolgestörung übrigens, nur man kann das auch beenden. Und jetzt sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema Selbstverantwortung. Es denkt halt uns nicht. Und solange wir uns aber den Traumafolgestörungen hingeben, denkt es uns. Und wir können aber durch Entscheidungen und durch Training genau aus diesem Thema rauskommen. Und eines dieser Trainings, wir haben gerade drüber gesprochen, ist dieses Geschichtenerzählen. Ich erinnere mich an Weilbach, haben wir gemacht. Anhand dieser gelben Stricke, wo du einen Lebensweg legst. Und das kann man natürlich noch perfektionieren. Machen wir. Großes Thema bei diesen Themen ist das Thema Schattenarbeit. Jetzt sind wir genau da, wo wir eigentlich heute gar nicht hin wollten, aber das ist halt einfach so. Der Nebel hat mich gerade dran erinnert. Carl Gustav Jung hat diese Fahrt durch den Nebel, hat der Nachtmeerfahrt genannt. Einfach, du entdeckst deine eigenen Dämonen. Du weißt nicht, was in diesem Nebel alles ist. Und es macht auch Angst. Und diese Wege, die du gegangen bist, die ich gegangen bin, da war nicht nur Sonne die ganze Zeit, da war es ganz schön neblig, da war es ganz schön dunkel. Nur wenn man sich seinen, in Anführungszeichen, wirklich Anführungszeichen jetzt, Dämonen mal stellt, dann kann man mit ihnen umgehen.
Und wenn ich mir jetzt vorstelle, Carl Gustav Jung, ich meine, wann ist der geboren? Ende 1875.
75.
Und gestorben 61. Also das heißt, ist ja schon eine Weile her, das wollte ich sagen.
Ja, so lang ist es aber noch gar nicht her. Ich meine, der ist 61 gestorben. Ich bin 69 geboren, das ist ja jetzt nicht als, der ist ja nicht aus dem Mittelalter.
Nein, nein, um Gottes Willen. Aber ich wollte sagen, dass die, es ist jetzt auch nicht so, dass man erst in den 90ern darüber angefangen hat zu sprechen. Sondern ich wollte sagen, es war schon irgendwie Mitte des letzten Jahrhunderts, war das Thema. Das wollte ich damit sagen. Und also ja, es und, ist aktueller denn je. Das war eigentlich mein Gedanke.
Ist spannend. Jetzt 26. Juli, da hatte mein Vater Geburtstag. Das ist auch Carl Gustav Jung geboren. Das ist ja sehr, sehr spannend. Das ist mir noch nie aufgefallen. Fällt mir gerade auf. Schau mal dahin. Ja,
26. Juli 1875.
Ja. Ja, naja, und ich meine, wir haben als Jung, wenn wir gerade von Schattenarbeit sprechen, er hat sie erfunden. Und es ist einfach eine sehr, sehr spannende Arbeit und eine ganz, ganz wichtige Arbeit. Weil wir brauchen halt einfach das Wissen um die bedrohlichen Dinge in unserem Leben. Weil, was hat er herausgefunden? Wir sind ja ganz schnell dabei. Und es führt mich jetzt wieder zu den Kindern. Das sagst du immer so schön. Wenn ein Kind zum Beispiel schreit und jemand regt sich darüber auf, dass das Kind schreit. Ein anderer hingegen merkt überhaupt nicht, dass das Kind schreit, wahlweise stört sich nicht daran, dass es schreit. Und du sagst immer so schön, was soll das Kind jetzt machen? Und das ist einfach genau dieses eigene Thema. Wir sind die ganze Zeit damit beschäftigt, mit eigenen Themen umzugehen. Und wenn ich die aber nicht kenne, und da sind wir jetzt wieder, ich will einfach, dass Menschen, die mit Menschen arbeiten, die mit Kindern arbeiten, liegen mir dabei besonders am Herzen, aber alle anderen auch.
Ja. Du hast das eben müssen, Die müssen.
Die müssen sich anschauen. Ja. Die müssen wissen, was sind meine Themen, was sind meine Dämonen, was sind meine Schatten, wo muss ich auf mich aufpassen, an welchen Stellen zum Beispiel. Nur dann können sie einfach wirklich auch, Achtung, mitfühlend mit Menschen umgehen.
Genau.
Und wenn das nicht passiert, wenn ich meine eigenen Traumatisierungen nicht kenne, wenn ich meine eigenen Themen nicht aufarbeite, dann darf ich einfach nicht mit Kindern arbeiten und mit anderen Menschen auch nicht. Das ist gefährlich.
Und das wird uns ja auf dem Silbertablett präsentiert. Jetzt könnte man ja sagen.
So ist es. Du hast gesagt, Brisch hat festgestellt. Ja, aber das ist ganz, entschuldige ich, und da musste ich unterbrechen, weil du hast vorhin gesagt, dass eben Brisch festgestellt hat, also Karl-Heinz Brisch, könnt ihr googeln, dass immer mehr Grundschüler immer weniger Empathie haben. Ja, aber diese Grundschüler waren mal ganz junge Kinder. Genau. Und vielleicht hat, ja genau, mehr muss ich jetzt gar nicht sagen, den Rest kann sich jetzt jeder denken. Ja.
Genau, genau. Wie heißt das so schön? Ein Schelm, wer Böses denkt oder so?
Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, glaube ich, ja. Naja, aber das ist halt einfach unser Riesenthema. Und wir drehen uns gerade im Kreis, ich merke das. Wir kommen jetzt wieder an den Ausgangspunkt, wie war die eigene Kindheit, was muss ich aufarbeiten? Und dann kommen nämlich so Sachen wie, das Kind braucht, da kann ich. Zum Beispiel das Thema, das Kind braucht einen Schnuller, nee, gibt's nur beim Schlafen. Haben wir doch. Genau. Haben wir ganz oft. Wir haben Menschen, weißt du, also ich darf das sagen, weil da sitze ich drin, selbst ein Ernährungsthema, ich formuliere es mal ganz vorsichtig. Und da hat ein Kind Hunger, aber es ist noch nicht Mittagessenszeit.
Ja.
Und da sitzt,
sag
ich jetzt, was ich denke? Nee, ich sag's nicht. Und dann sitzt ein erwachsener Mensch da, der dann... Nein, ich sag's nicht. Ich sag's nicht.
Halt einfach schon so gut.
Du weißt genau, was ich jetzt sagen will.
Ja, gut,
ich sag
es nicht.
Nein, ich sag es nicht. Und dann kriegt das Kind nichts zu essen, weil es ist erst 11.30 Uhr und das Mittagessen gibt's um 12 Uhr und dieser erwachsene Mensch dreht sich um und schiebt sich die Kinderschokolade hinter die Kiemen.
Ja.
Um 11:30 Uhr. Ich könnte es so richtig böse sagen jetzt, aber ich finde, das war jetzt das Liebevollste, was ich gerade sagen kann.
Nee, sag es nicht, genau. Und was ich auch eben meinte mit dem, es wird uns auf dem Silbertablett präsentiert, einmal die Themen, die daraus resultieren, wenn ein kleines Kind seine Spiegelneuronen nicht aktivieren kann. Ich finde, das wird uns im Moment absolut auf dem Silbertablett präsentiert.
Ja.
So, weil es ist nun mal der Beginn von allem. Wir starten ja nicht in der Grundschulzeit und wir starten auch nicht in der Pubertät, sondern wir starten als Säuglinge. Am besten noch pränatal, dass man schon da optimal versorgt ist. Und dann natürlich, wenn man auf der Welt ist, von wem wird man wie begleitet? Das ist nun mal Fakt. Und daraus können Dinge resultieren. Ist nun mal so. Das ist ja, jetzt komme ich wieder mit meiner Tomatenmetapher, wenn ich die halt irgendwie unliebsam zu früh in den Frost rausbringe, dann wird das auch nichts. Aber ich wollte eigentlich noch zu was anderem. Uns wird auch auf dem Silbertablett präsentiert, wo sind denn unsere Themen? Man könnte ja jetzt sagen, ja mein Gott, es kann ja nicht jeder irgendwie 7 Psychotherapien machen. Ich finde, das sollte jeder tun, bevor der mit Kindern arbeitet, sollte.
Braucht man aber nicht mal.
Nein, nein, ich finde, ganz viele Selbsterfahrungen müssen alle ErzieherInnen, LehrerInnen machen.
Ja, aber warte, das machen sie auch, aber ja.
Tun sie ja, nee, tun sie nicht. Das muss ja, du musst als Erzieher oder ErzieherIn keine Selbsterfahrungen machen.
Nein, das müssen
weißt,
alle.
Was mit dir ist.
So, nein, das müssen bei mir auch alle machen. Aber da gibt's einfach mittlerweile Methoden. Ich will damit sagen, ich muss nicht eine Psychoanalyse machen, die 5 Jahre dauert. Wäre auch schön, aber die Zeit haben wir oder nehmen sich viele oft nicht. Aber es gibt einfach sehr, sehr gute Methoden. Und ich muss an dieser Stelle mal auf unsere Angebote verweisen.
Ja.
Wir bieten sie an. Wir machen das mit Menschen. Und wir sind saugut in dem, was wir tun. Und wir werden immer besser.
Das stimmt. So.
Jetzt komme ich aber noch einen Spoiler. Es gibt bald einen YouTube-Kanal.
Ja, stimmt. Wir sind dran. Ich mache noch mal den Bogen zum Silbertablett.
Ich bin leise.
So, jetzt geh. Nein, bitte nicht. Was wird das für ein Podcast, wenn du leise bist?
Das ich bin nur kurz leise.
Okay,
nur kurz.
Oh, ich beeile mich.
Ja. Beeil dich mal ein bisschen. Ja. Red nicht so langsam.
Jetzt komme ich morgens halt zu meinem Arbeitsplatz, egal wo das ist oder auch nicht, oder treffe mich mit Menschen und es passiert etwas im Außen und es regt etwas in mir. Das meine ich mit Silbertablett. Zack, bin ich bei meinem Thema. Und jetzt habe ich natürlich die Möglichkeit, im Außen zu sagen, was denkt sich diese Person? Und ich bleibe die ganze Zeit im Außen. Oder natürlich, das ist die erste Reaktion, ist auch voll menschlich, dass man dann sagt, ja, Mensch, was war denn da los? Und die hat und der hat, da, 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 da. Zweiter Step wäre aber, spätestens wenn man ein klein wenig runtergekühlt ist, zu gucken, spannend. Was war denn da heute los?
Genau.
Was hat das denn in mir ausgelöst? Was war denn das für ein Gefühl? Was? Zack, 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 könnte ich jetzt sofort eine Stunde machen. Zack, kommen wir zum Thema. Sofort.
Ja, genau.
Und das meine ich mit Silbertablett. Wir kriegen es ja ständig präsentiert. Wir können jetzt natürlich noch 20 Jahre uns über unseren scheiß Job aufregen und jeden Tag in den Job gehen und sagen, solange sich die Rahmenbedingungen nicht ändern, kann ich leider auch nichts ändern. Ich könnte aber auch die Zeit nutzen und sagen, Mensch, so viele Triggerpunkte hier, was hat denn das auch mit mir zu tun? Damit will ich jetzt nicht sagen, oh, alles total easy, alles total hin und her. Vielleicht wäre es aber schön, das mitzunehmen, dass es vielleicht auch nicht ganz umsonst war, dass mich jeden Tag die Kollegin so genervt hat oder die Leitung oder diese spezielle Mutter oder der Vater oder die Art und Weise, wie die ihr Kind morgens bringen, tak, 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 dass ich wenigstens mal hinschaue, weil da kann ich so viel über mich lernen. Und gut finden muss ich das dann immer noch nicht, aber dann kriege ich auch wunderbare Handlungsoptionen, um diese Situation wirklich gut zu lösen. Gut für mich, gut fürs Kind, gut für alle. Und ich glaube, das ist mein scheinender Moment.
Ich überlege gerade, was mein scheinender Moment ist. Mein scheinender Moment ist es, mir hat es gut gefallen, was du gerade gesagt hast. Ich glaube nämlich, dass wenn du auch so Sachen wie bringt denn die ihr Kind morgens, keine Ahnung, die fährt mit dem Auto direkt vor die Tür, kann die nicht 5 Meter laufen oder so irgendwas.
Ja, irgendwas.
Das sind ja auch die Themen. Wir haben von Schattenarbeit kurz gesprochen. Und es ist ja oft so, dass wir von uns denken, dass wir super sind, ne? Dass wir nett sind, dass wir freundlich sind, dass wir genau das Richtige denken, das Richtige machen. Und das ist so ein bisschen die Kehrseite, dass wir auch alle in uns Bereiche haben, die nicht besonders sympathisch sind. die vielleicht Dinge tun würden oder könnten, von denen wir gar nicht wollen, das kann ich mir auch nur kurz outen. Es gibt ja Menschen, die Hunde vergiften. Und ich habe neulich erst, ich bin in so einer Nachbarschaftsgruppe und da wurde vor 2 Tagen gepostet, da und da an der Straße, da gehen wir auch spazieren, hat wieder jemand Wiener Wurst gefunden. In der Wiener Wurst waren kleine Rasierklingenstücke drin. Solche Menschen gibt es, die das tun. Und ich möchte nicht sagen, was ich denke, was ich tun würde, wenn ich jemanden dabei erwischen würde, dass er ein mit Rasierklingen gespicktes Stückchen Wienerle auslegt. Ich möchte nicht so denken, aber ich denke in dem Moment Gedanken, die sind nicht jugendfrei. Werde ich auch nicht äußern. Jeder mit ein bisschen Fantasie kann sich's jetzt vorstellen. Das ist eine Seite an mir, wo ich mir denke, so ein großer, fetter, schwarzer Schatten, gell? Und sich das anzuschauen, ich glaube, das ist mein scheinender Moment heute, dass wir das Licht in uns auch nur sehen können, wenn wir uns auch die Dunkelheit anschauen. Und dass es manchmal nicht angenehm ist. Und ich glaube, auch die Idee, dass alles im Leben immer schön sein muss und leicht sein muss. Und wir hatten das mal, das hat doch niemals irgendjemand gesagt. Ich weiß gar nicht, wie Menschen draufkommen, dass von wegen so, wenn es nicht leicht ist, ist es nicht, will ich es nicht haben. Finde ich eine problematische Haltung dem Leben gegenüber.
Wäre ein neues Podcast-Thema. Das machen wir dann anders mal.
Ja, es hat uns, mein scheinender Moment ist jemand, den ich sehr gut kenne. Der hat mal zu mir gesagt, also nicht zu mir, dieser Mensch sagt immer, es hat uns doch hier keiner einen Picknick versprochen.
Shine on, liebe Anke.
Lassen wir es mal so stehen. Shine on, liebe Claudia.